Liebe Zuhörer unseres Radios, auch liebe Zuschauer, wir haben neuerdings ja auch die Social Media zugeschaltet, sodass Sie auch dann zuschauen können. Noch ist nicht Ostern. Wir sind immer noch in der Kar-Zeit. Kar, das ist ja vom Althochdeutschen herkommend, ein Wort, das Trauer heißt, Trauerzeit, Zeit zur Besinnung, Zeit der Umkehr. Abgesehen davon ist diese immer angesagt im Leben eines mündigen und reifen Christen. Ich werde Ihnen heute einige Gebete der Buße und der Umkehr aus der Bibel vorstellen, und zwar anhand von Texten, die uns auch mit unseren evangelischen Geschwistern gemeinsam sind, weil ich glaube, dass dieses Gebet wichtig ist und normativ ist für die Zeit, in der wir stehen. Daniel 9 nehme ich ausführlich her, aber ich werde auch aus Esra, Nehemia und Baruch zitieren. Daniel möchte eine besondere Erkenntnis haben, etwas Wissen vom Herrn, im ersten Jahr, nachdem Darius, der Sohn des Xerxes, König über das Reich der Chaldäer geworden ist, hat er sich mit Fasten in Sack und Asche, mit Gebet und Flehen an den Herrn gewandt und hat dabei ein Bekenntnis abgelegt, das sehr wichtig ist und auch, wie ich schon sagte, normativ hinweisgebend für unser Beten in dieser Krisenzeit sein kann. Wir haben gesündigt und Unrecht getan. Wir sind treulos gewesen und haben uns gegen dich empört. Von deinen Geboten und Gesetzen sind wir abgewichen. Wir haben nicht auf deine Diener, die Propheten, gehört, die du immer wieder zu unseren Königen und Vorstehern, zu unseren Vätern und zu allen Bürgern des Landes gesandt hast und die zu ihnen geredet haben. Ja, das ist so. Lesen Sie die Geschichte der Propheten nach, mit welcher Innigkeit, mit welchem Einsatz der ganzen Person sie zum Volk gesprochen haben, und es war so gut wie immer umsonst. Im Gegenteil, es war nicht nur, dass man sie abgelehnt hat, man hat sie auch verfolgt und mundtot gemacht, nicht wenige umgebracht. Dann weiter im Gebet: Du, Herr, bist im Recht, uns aber steht bis heute die Schamröte im Gesicht, den Leuten von Juda, den Einwohnern Jerusalems und allen Israeliten. Seien sie von fern oder nah in all den Ländern, wohin du sie verstoßen hast. Wir haben dir die Treue gebrochen. Die Schamröte steht uns ins Gesicht geschrieben. Die Oberen und Väter, wir haben gegen dich gesündigt. Ja, wir haben uns gegen dich empört. Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten, ist davon abgewichen und hat nicht auf deine Stimme gehört. Darum kamen der Fluch und die Verwünschung über uns, die im Gesetz des Mose, des Dieners Gottes, geschrieben stehen. Denn wir haben uns gegen Gott versündigt. Der Herr aber war wach und ließ dieses Unheil über uns kommen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Wir hörten nicht auf seine Stimme. Dann in den Schlussversen: Wegen unserer Sünden und der bösen Taten unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött für alle geworden, die rings um uns wohnen. Darum höre jetzt unser Gebet, das Gebet und Flehen deines Knechtes. Herr, lass auch um deiner selbst willen dein Angesicht über deinem Heiligtum leuchten, das verwüstet daliegt. Mein Gott, neige mein Ohr dir zu und höre mich. Öffne deine Augen und sieh auf die Trümmer, auf unsere Stadt, über die dein Name ausgerufen ist. Nicht im Vertrauen auf unsere guten Taten legen wir unsere Bitten vor, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, erhöre, Herr, verzeih, Herr, vernimm das Gebet und handle. Mein Gott, auch um deiner selbst willen zögere doch nicht. Dein Name ist doch über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen. Also ein ganz intensives, flehentliches Gebet an den Herrn. Lesen Sie es selber nach, Daniel 9. Es ist mir wichtig, Ihnen aufzuzeigen, dass diese Art des Betens eine große Basis hat in der Notzeit des Exils. Nehemia 9. Du gabst unsere Väter in die Gewalt ihrer Feinde, die sie hart bedrängten. Wenn sie dann bedrängt wurden, schrien sie zu dir und du erhörtest sie im Himmel. In deinem großen Erbarmen schicktest du ihnen Retter, die sie aus der Gewalt ihrer Feinde befreiten. Doch sobald sie Ruhe hatten, taten sie wieder Dinge, die dir missfielen. Und du hast sie wieder der Gewalt deiner Feinde ausgeliefert, die sie unterdrückten. Nun schrien sie wieder zu dir und du erhörtest sie im Himmel. Oft hast du sie befreit in deinem großen Erbarmen. Viele Jahre hast du mit ihnen Geduld gehabt. Du hast sie gewarnt durch deinen Geist und deine Propheten, doch sie hörten nicht. Da gabst du sie dann endgültig in die Gewalt der Völker der Länder. Das drückt eine Erfahrung aus, die Israel gemacht hat. Es war geradezu ein Jojo-Spiel. Im Buch der Richter können Sie das nachlesen. Wenn es ihnen gut ging, wozu brauchen sie dann Gott? Das ist ja bei uns genauso. wozu brauche ich Gott? Er ist eh nur zu meiner Bedürfnisbefriedigung da, dafür zu sorgen, dass es im Leben rund geht, dass ich gesund bin. In solchen Zeiten wende ich mich an ihn, ansonsten lasse ich einen guten Mann sein. Und dann, wenn es ihnen schlecht gegangen ist, dann kamen sie wieder zur Besinnung, haben nachgedacht, ja, eigentlich ist doch ein Gott, der uns hilft und der das versprochen hat. Sie beteten, er half. Und im Buch der Richter geht dieses Jojo-Spiel 3-4 Mal, also wirklich in Geschichtsepochen 3-4 Mal so hin und her. Schon erstaunlich, dass wir offensichtlich nicht fähig sind, uns dann, wenn es uns gut geht, in der Dankbarkeit und der Freude Gott gegenüber zu leben. Dann brauchen wir ihn nicht. Die schrille Nazi-Propaganda der 30er Jahre hat einen Kirchenaustritt im Promillebereich verursacht. Aber das, was dann nach dem Krieg gekommen ist, in der Wohlstandszeit, ist in gar keiner Weise damit vergleichbar. Dann also mehrfach das 9. Kapitel, jetzt bei Nehemia, bei Esra auch, Esra 9. Herr, du bist gerecht, denn du hast uns als geretteten Rest übrig gelassen, wie es heute der Fall ist. Nun stehen wir vor dir mit unserer Schuld. Nein, so kann niemand vor dir bestehen. Du hast unseren König, die Priester, den Ländern ausgeliefert, dem Schwert der Gefangenschaft, der Plünderung, der Schande. Also es ist nur noch ein Rest übrig geblieben, der dann zurückkehren durfte und der dann auch dieses Schuldbekenntnis gesprochen hat. Zum Schluss noch Baruch 3, nach dem Buch Jeremia in der Bibel enthalten. Auch in unserer Verbannung wollen wir dich preisen. Das ist interessant, weil das könnte ja auch ganz anders sein. Nämlich aufbegehren, wütend werden, den Bund mit Gott kündigen. Nein, auch in unserer Verbannung wollen wir dich preisen. Wir haben aus unserem Herzen alle Bosheit unserer Vorfahren entfernt, die gegen dich gesündigt haben. Siehe, wir sind noch heute in unserer Verbannung, in der du uns versprengt hast, zum Schimpf, zum Fluchwort und zur Verwünschung, entsprechend allen schlechten Taten unserer Vorfahren, die abtrünnig wurden vom Herrn, unserem Gott. Schlagen Sie das selber nach, Baruch 3 und bei den anderen immer das 9. Kapitel, eine Fügung, die es uns leichter macht, das zu merken, Daniel 9, Esra 9 und Nehemia 9. Zunächst einmal fällt auf, dass die Schuld eingestanden wird. Und das ist schon die halbe Miete. Der entscheidende Schritt, das muss nämlich nicht so sein. Es ging nämlich auch das Wort um in der Verbannung. Unsere Väter haben saure Trauben gegessen und uns werden die Zähne stumpf. Also, dass man sagt, die haben Böses getan und wir haben das auszubaden. Wir sind unschuldig. Sie sind schuld. Und da wird Gott sehr verärgert und er sagt dann, jeder muss nur für seine eigene Schuld gerade stehen. Ihr tragt die Konsequenzen der Schuld der anderen, das wird euch nicht angerechnet. Und er sagt dann auch sehr energisch, dass er nicht will, dass dieses Wort weiterhin verwendet wird. Oder beim Buch Ezechiel 599, 97 vor Christus stand Nebukadnezar schon einmal vor Jerusalem, hat den Tempelschatz geplündert, einige Leute deportiert. Also es hat schon mal ein richtiges Warnzeichen gegeben. Und einige sind zurückgeblieben im Land. Und wie haben die reagiert? Naja, das war jetzt halt mal ein kleiner Betriebsunfall, kann schon vorkommen. Bagatellisierung nennt man das. Festklammern an äußeren Sicherheiten. Die Mauer Jerusalem steht ja noch. Und wo Löcher sind, stopfen wir das zu. Nebukadnezar kommt nicht hinein. Sarkasmus dann. Schuld auf die anderen schieben. Naiver Optimismus. Ja, Augen zu, war jetzt halt mal ein kleines Unglück, wird schon wieder gut weitergeben. Und dann das Schlimmste, das erleben wir jetzt auch in unserer Gesellschaft an einigen Punkten, auf Kosten anderer den Vorteil ziehen, Kriegsgewinnler. Es gibt ja Leute, die heute gefälschte Ausweispapiere erstellen, um dann nicht berechtigte Gelder zu beziehen. Ich halte das für sowas von bösartig und schlimm. Da fehlen einem wirklich die Worte. Jetzt sind Leute in Existenzängsten und man könnte das ganz einfach elektronisch abwickeln, aber es geht offensichtlich nicht, weil andere da Gewinn daraus ziehen. Also muss man das im Einzelfall prüfen. Erkenntnis, Schuld nicht auf andere schieben. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite ist, dass wir uns in einer Solidarität mit allen anderen befinden. Wir, es heißt ausdrücklich wir. Daniel hätte das nicht nötig, er ist unschuldig. Sogar in der Verbannung hält er die jüdischen Reinheitsvorschriften ein. Und es gelingt ihm sogar beim Mundschenk des Großkönigs, das durchzusetzen. Er hat keinen Götzendienst ausgeübt. Er ist nicht vor der Statue von Nebukadnezar niedergefallen. Er war gerecht Und trotzdem sagt er wir. Warum tut er das? Nun, weil er Teil dieses Volkes ist. Er ist solidarisch mit ihm. Und er handelt eben nicht wie die Pharisäer. In Johannes 7, 49 können wir lesen, dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nicht versteht, verflucht ist es. Schauen Sie, genau das ist diese Haltung, die vollkommen deplatziert ist. Das Volk ist verflucht, das sind die Dummen, das sind die Blöden, das sind die, die nichts kapiert haben. Er schaut nicht herab auf die anderen, die Sünder, die Versager, obwohl er es hätte tun können, denn er hat sich ja bewährt, er hat sich keiner Schuld im Exil und zuvor nicht zukommen lassen. Und da gelten dann auch die weisen Worte von einem der größten Mystiker aller Zeiten, von Johannes vom Kreuz. Wer hat nicht probiert, vielleicht nur tröpfchenweise vom Kelch der Verführung, die jene Hure der Apokalypse der ganzen Welt zum Trinken angeboten hat? Ich finde das klasse. Also selbst wenn Leute jetzt wirklich sagen können, all diese schlimmen Dinge habe ich nicht getan, aber sogar die größten Heiligen der Kirche sagen, auch tröpfchenweise hast du aus diesem schmutzigen, von der Hure dargereichten Trank getrunken. Also aufpassen, Freunde, hier mit Selbstgerechtigkeit. Und ich habe ja nicht zur Krise beigetragen, da sind die anderen schuld. Christus sagt doch auch im Evangelium, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und so möchte ich jetzt einfach mit Ihnen beten, ganz im Sinn von Daniel 9. Herr, wir kommen zu dir und wir bringen dir die ganze Schuld, die Schuld unseres Volkes, von der wir uns nicht selbst herrlich abgrenzen. Denn wir hätten und müssten vieles tun und wir haben unsere Stimme nicht erhoben. Die Schlechten leben vom Schweigen der Bösen, hat jemand einmal gesagt. Wir haben viel zu wenig getan, weder im Gebet noch in der Aktion, wir haben uns nur aufgeregt. Aber das bringt niemand etwas. Herr, wir bringen dir die Zerstörung der Schöpfung. Niemals hast du gewollt, dass wir sie ausbeuten, dass wir Herrscher im absoluten Sinn sind, sondern in der Genesis heißt es schon, wir sind Hüter und Kultivierer, wir sind Gärtner. Herr, wir bringen dir die Schuld im sozialen Miteinander. 40% unserer Bürgermeister, Ergebnis einer Umfrage, wurden schon mit Shitstorms überschüttet, mit Hassmails. Gerade auch durch die Castingshows im Fernsehen ist ein brutaler Lynchmob herangezüchtigt worden. Sendungen, die vollkommen jenseits jeglicher Menschenwürde sind. Ich denke an das Dschungelcamp. Die dreckigste, die mieseste Sendung seit Menschengedenken hat 2004 jemand von der Süddeutschen kommentiert, also gewiss kein Kirchenmann. Die Ekelshows und Millionen, 5 bis 7 Millionen schauen zu, wie jemand am Kamelhoden herumwirkt, schon einmal, wenn man das erzählt wird, seinem Übel. Wir bringen dir die Gier, wenn wir anschauen die Krisen der Jahre 2001, 2008 an der Börse. Das war doch eine der 7 Todsünden, die Gier. Die Leute haben nicht mehr den Hals voll bekommen und das hat auch zur Krise der Banken geführt. Wir bitten auch dafür um Verzeihung. In Lukas 8 wird ein Grund genannt, warum die Saat nicht aufgeht und er wird mit Genüssen des Lebens identifiziert. Wie unzufrieden waren viele, obwohl sie einen Reichtum haben, von dem andere nur träumen können. Das ganze Leben nur noch auf Konsum, auf Genuss ausgerichtet, auch in Bezug auf die Sexualität. Ich hatte guten Sex wie ein gutes Frühstück, komplett losgelöst von der Zeugung von Nachkommenschaft, komplett losgelöst von jedem Gefühl der Verantwortung, dass man da eine Beziehung eingeht, dass man für das, was man sich vertraut gemacht hat, auch verantwortlich ist. Und vor allem, dass wir das Herrsein Gottes nicht mehr respektieren. Das heißt, er ist der Verfüger über Leben und Tod. Er gibt Leben und nimmt Leben. Und wir sagen, nein, der Tod steht auf gleicher Ebene wie das Leben. Wir entscheiden es. Unser höchstes Gericht hat am Aschermittwoch, Beginn der österreichischen Bußzeit, genau das so bestätigt. Jeder, egal in welcher Situation er sich befindet, hat ein Recht auf einen Exit, einen Ausstieg. Und sei es nur, dass es Liebeskummer ist. Das kann es doch nicht sein. Wir haben eines der liberalsten Gesetze in dieser Hinsicht und das nach all dem, was im Dritten Reich passiert ist. Eine gewisse Schamfrist hat man noch abgewartet. Und jetzt werden Gesetze in unserem Land erlassen, die in gar keinster Weise mehr konform sind mit dem, was der Herr uns gesagt hat. Wir haben vergessen, was nach dem Krieg passiert ist. Dass wir uns da besonnen haben und dass wir gesehen haben, wohin es führt, wenn Menschen sich das Recht anmaßen, über Leben und Tod und es über andere zu verfügen. Herr, wir bitten um Vergebung auch, dass schon am Anfang des Lebens die Schwangerschaft unterbrochen wird, wie man so schön sagt, als ob man sie dann wieder fortsetzen könnte, wie ich die Arbeit unterbreche. Dass hunderttausendfach, millionenfach in Bezug auf die Jahrzehnte menschliches Leben vernichtet worden ist in unserem Land. Die Abtreibung, sagt Mutter Teresa von Kalkutta, ist der größte Zerstörer des Friedens. Herr, wir bringen all dies und noch vieles andere mehr. Und wir bitten dich, dass diese Schuld ausgelöst wird. Du hast jeden Preis auf Golgotha dafür bezahlt. Wir rufen dein kostbares Blut darüber aus. Wir bitten dich, dass dies gleichsam dem Widersacher entrissen wird. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes, durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Apokalypse 12. In eigener Kraft können wir nie den Sieg erlangen, sondern nur in der Kraft deines Blutes. Nochmals, wir rufen dein Blut aus über alle Sünde, über alle Schuld von uns in unserem sozialen Miteinander, in der Gleichgültigkeit dir gegenüber, Gott. Das wäre nochmals ein ganz eigener Punkt. Und wir bitten dich, dass dies nicht mehr etwas ist, was der Ankläger gegen uns verwenden kann. Setz uns frei. Wir tauchen jetzt auch alle Viren, alle Bakterien, die diese Krise ausgelöst haben und die noch ganze Nationen, ganze Kontinente heimsuchen werden, besonders in Afrika, hinein in dein kostbares Blut, das gestern auf Golgotha vergossen worden ist. Herr, wir bitten dich, dass es ans Kreuz gehen muss. Wir bitten dich, dass diese Viren kraftlos verpuffen, dass sie ins Grab hinein müssen, heute kein Samstag, und dass sie da drin bleiben müssen. Herr, um deines Namens willen, um deiner Ehre, um deiner Größe willen, bitten wir das. Wie es in diesen Psalmtexten heißt, in diesen Worten, uns steht die Schamröte ins Gesicht geschrieben. Ja, wir haben gesündigt, wir müssen umkehren. Herr, ich hoffe, dass wir die Lektion gelernt haben und dass du uns wieder neues Leben schenkst. Aber das ist immer nur möglich durch eine wirkliche Umkehr des Herzens. Und so darf ich über sie beten. Vater, heiliger Vater, über alle Wunden, Krankheiten, Ängste, Qualen, Gewissensbisse, über den noch entstehenden, den noch wankenden und den sich festigenden Glauben komme Heil, Gnade und Friede. Friede in Jesu Namen, Gnade im Namen des Vaters. Heil durch die gegenseitige Liebe von Vater und Sohn. Segne sie, heiligster Vater, sammle und vereinige sie zu einer einzigen Herde, alle deine verlorenen Söhne und Töchter. Gib, dass dort, wo der Sohn ist, auch sie sein, eins mit dir, heiliger Vater, mit dir, mit deinem Sohn und dem göttlichen Geist. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Osterzeit. Die ganzen Tage, die jetzt kommen werden, sind ein einziges Hochfest. 8 Hochfesttage hintereinander. Und deshalb habe ich jetzt auch dieses Gebet gesprochen. Ich bitte Sie so innig wie nur möglich, jetzt nicht nur für das eigene Wohl und die Wehwehchen und die Leiden, die wir da haben, zu beten, sondern für unser ganzes Volk, dass die Herzen jetzt offen sind, dass wir die Umkehr vollziehen. Denn sonst werden noch ganz andere Dinge passieren. Ich bin sicher, dass der Herr das auch deshalb zugelassen hat, dass wir die Umkehr vollziehen, dass wir nachdenklich werden, dass ein neuer Lebensstil vom Evangelium her uns prägen möge. Und die Auferstehung Christi ist wirksam. Er ist der Sieger über alles. CV, Coronavirus. Nein, das heißt jetzt nicht mehr Coronavirus CV, sondern Christus vincit, lateinisch. Das heißt auf Deutsch, Christus siegt, Christus hat gesiegt. Und sehen Sie jetzt immer dieses CV, Sie sehen es ja überall in den Nachrichten, in diesem Licht, in dieser Hinsicht, Christus siegt. Er ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Halleluja, kann ich heute noch nicht sagen. Ihnen alles Gute, Gottes Segen, Ihr Pfarrer Kocher.